Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Die Sendung heute hat zwei große Teile. Im ersten Teil steht die Geschichte im Mittelpunkt, und zwar die Jahre 1918 bis 1923, also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Was hat sich da hier in Erfurt, in der Stadt, aber auch in Thüringen getan? Gesprächspartner zu diesem Thema ist Dr. Horst Moritz, der hier in Erfurt im Museum für Thüringer Volkskunde arbeitet und auch die Hefte Stadt und Geschichte herausgibt. Im zweiten Teil stelle ich Ihnen ein Projekt aus der Gegenwart vor, und zwar hat Mitmenschen e.V. dort einige Aktivitäten gestartet in Richtung Bekämpfung des Analphabetismus. Wir beginnen aber mit dem geschichtlichen Teil. Die Gespräche für diese Sendung habe ich vorproduziert. Im Studio begrüße ich heute Herrn Dr. Horst Moritz. Herzlich willkommen, Herr Moritz. Sie sind bei Stadt und Geschichte, für die Zeitschrift für die Stadt und Geschichte, Herausgeber. Sie sind Forscher, Sie sind bewandert in der thüringischen Geschichte. Und wir wollen uns heute ein bisschen über die Zeit in Deutschland, in Erfurt, hier nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, vor allem so 1919. Was war genau vor 100 Jahren hier in Erfurt los? Und da gibt es also viele politische, viele wirtschaftliche Erscheinungen, die also wahrscheinlich noch gar nicht alle so genau analysiert worden sind, bis auf das, was man jetzt mit der Weimarer Republik direkt verbindet. Sie haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt eine große Nachkriegskrise, in der also die Menschen versuchen, sich neu zu orientieren, in der Parteien sich versuchen, neu zu orientieren oder ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und da ist natürlich Platz für Umbrüche, für schnelle Wendungen und für auch radikale Lösungen. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Dinge vor 100 Jahren?
Ja, Sie haben schon richtig beschrieben, das ist eine Umbruchssituation. Wir haben den Ersten Weltkrieg erst verloren und dem Krieg folgt ja in der Regel Nachkriegsdepression. Das heißt also, wir haben auf sozialem und ökonomischem Gebiet tiefgreifende Krisenerscheinungen und wir haben dann natürlich auch, da ja das Kaiserreich 1918 gestürzt wurde, die Diskussion, wie geht's weiter, Republik ja, Republik nein, wie soll die Republik aussehen, welche Machtverhältnisse sollen in dieser neuen Gesellschaft zum Tragen kommen. Das sind alles einzelne Aspekte, die hier zusammenwirken und die dann eine ganz besondere Atmosphäre in Erfurt geschaffen hat, die, wie gesagt, hingeht dann bis zu ganz hartnäckigen, blutigen politischen Auseinandersetzungen. Und diese Zeit, die wir sozusagen als Nachkriegszeit definieren, die geht also von 1918 mit der Novemberrevolution beginnend, geht die etwa bis Ende 1923. Und da hinein spielen dann wiederum andere Ergebnisse wie die Hyperinflation oder die Auseinandersetzungen ums Rheinland, separatistische Bewegungen, die im Reich spürbar werden oder in Thüringen zum Beispiel eine Regierung aus Kommunisten und Sozialdemokraten. Das sind alles so diese Rahmenbedingungen, in denen sich diese Nachkriegszeit und in denen die Menschen ja gestellt sind, die sich dann, wie Sie schon richtig sagten, irgendwie orientieren mussten, irgendwie Position beziehen wollten und mussten, wie soll es weitergehen.
Das war also nicht ganz einfach, zumal es auch wenig Orientierungspunkte gab für die Politiker, für die Menschen. Wie soll man es denn machen? Es war also alles auch so ein bisschen Probe, alles auf Probe, auf Test, was sich vielleicht mitunter bewährt hat. Manches ist auch aufgehoben worden. Vielleicht eine Frage mal. Erfurt hatte ja die Gewehrfabrik, die Rüstungsbetriebe. Wie haben die es denn geschafft, in den Jahren nach dem Krieg ihre Produktion so schnell umzustellen?
Ja, so schnell ging das ja nicht. Also wir haben ja die Situation, immer, wenn man eine Kriegswirtschaft auf eine Friedenswirtschaft umstellt, dass man dort also Probleme bekommt. Und in Erfurt war es, wie Sie schon richtig sagten, die Gewehrfabrik, die hat ja mitunter bis 19.000 Beschäftigte gehabt. Die wurden allerdings schon 1918 während des Krieges schon zum Teil entlassen, weil keine Rohstoffe mehr da waren für die Rüstungsproduktion. Und nach 1918, nach dem November, musste dann diese Produktion ja weiter zurückgefahren werden. Dann kam der Versailler Vertrag und der Versailler Vertrag hat ja für Deutschland festgelegt Abrüstung und damit natürlich auch Minderung der Rüstungsproduktion. Das hat natürlich in Erfurt dazu geführt, dass im Sommer 1919 die Gewehrfabrik stillgelegt wurde. Da hatten sie damals noch 3.500 Mitarbeiter. Die flogen alle auf die Straße und es kam dann ein Nachfolgeunternehmen, die Olympia, die haben dann Schreibmaschinen hergestellt und von den 3.500, die also 1919 noch im Betrieb waren, wurden dann etwa 600 eingestellt. Also grundsätzlich hatte die metallverarbeitende Industrie in Erfurt nach 1918-19 den größten Aderlass hinnehmen müssen, wohingegen wiederum die Konsumgüterproduktion in Erfurt, Erfurt war ja bekannt für Schuhe, Erfurt war ja bekannt für Textil, die haben nach 1919 einen relativen Aufschwung erlebt und die haben relativ viele Angestellte wieder vom Arbeitslosendasein in die Fabriken geholt. Das gleiche gilt auch für die Landwirtschaft. Hier gibt es auch eine relativ zügige Entwicklung, weil nun plötzlich wieder Arbeitskräfte da waren. Die Soldaten kehrten ja zurück, die machten wieder in ihren Höfen Wirtschaft und auf diesem Gebiet lief es also auch relativ gut. Wie gesagt, der größte Wirtschaftsfaktor der Stadt, die Schwerindustrie, die hat also noch relativ lange zu kämpfen gehabt. Und wenn man es so will, diese metallverarbeitende Industrie erst wieder im Dritten Reich den großen Aufschwung erlebt, also nach 1934 beim Vierjahresplan.
Also fast 15 Jahre gebraucht, um da wieder Fuß zu fassen und dann auch wieder in die Rüstung hineinzukommen.
Ja, nicht nur das, sondern generell auch der Lebensstandard. Wir hatten also vor 1914 oder im August 1914 hatten wir in Erfurt oder in Deutschland einen sehr hohen Lebensstandard und der wird erst wieder 20 Jahre später erreicht. Ja, also da sieht man schon, wie stark die wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges und der Nachkriegszeit waren. Ne? Also 20 Jahre, um wieder sozusagen an 1914 anzuknüpfen.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Gerhard Werner spielte auf seiner Mundharmonika. Er ist im Januar verstorben und wir werden ihn nachher noch einmal hören. Jetzt setze ich aber das Gespräch mit Dr. Horst Moritz fort zu den Ereignissen hier in Erfurt während der Novemberrevolution. Und im nächsten Teil geht es natürlich um Fragen, Änderungen in der Verwaltung, die Frage, wie mit der Kriegsschuld umgegangen wird und natürlich, wie sich die Parteienlandschaft hier entwickelt. Wie ist denn das in der Verwaltung gewesen? Wie muss man sich denn da vorstellen, dass nach 1918 die Verwaltung sich umgestellt hat? Wir wissen, in Thüringen war wie in ganz Deutschland die meisten Menschen monarchistisch eingestellt. Die Verwaltung ist ja nun nicht generell abgelöst worden.
Nö, die Verwaltung blieb so, wie sie war. Also da gab's keine, das war ja ein großer Fehler der Revolution von 1818, dass die alten Eliten, selbst die oberen Beamten hier in Erfurt bis hin zu den kleinen Angestellten, dass die gar nicht sich ändern brauchten. Hier wurden keine Veränderungen vorgenommen. Der Arbeiter-Soldatenrat zum Beispiel, der im 9. November 1918 ins Leben trat, hat von Anfang an diese Kontinuität bewahrt. Aber er hat jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt hier wie in der französischen Revolution zum Beispiel, hauen den Hälfteleuten den Kopf ab und setzen eine neue rein, sondern die blieben alle in Amt und Würden bis hin zum Regierungspräsidenten. Also der höchste Repräsentant Preußens hier im Regierungsbezirk Erfurt, selbst der wurde nicht angetastet. Die Militärs wurden nicht angetastet, die Erfurter Garnison, da blieben die kommandierenden Offiziere, die blieben im Amt. Es gab eine gewisse Beschränkung. Man hat also den Soldaten zugestanden, dass sie ihre unmittelbaren Vorgesetzten, also ihren Kompanieführer oder ihren Zugführer, dass sie den wählen konnten. Aber darüber hinaus blieb das ganze militärische Establishment aus dem Kaiserreich bestehen und natürlich auch die Ideologie. Also wer monarchistisch war, der wird also nun nicht plötzlich Republikaner. Mhm. Nicht? Unabhängig davon, ob er nun in der Republik zu leiden hat oder ob er in der Republik Karriere macht. In der Regel bleiben solche Überzeugungen, die sich im Leben lang bilden, die bleiben eigentlich relativ lange bestehen.
Herr Dr. Moritz, wissen Sie, was mich wundert, ist, dass also in dieser Frage nach dem Ersten Weltkrieg, dass scheinbar überhaupt nicht gefragt wurde nach Schuld an verschiedenen Kriegsereignissen, an Niederlagen, dass da keiner der Militärs richtig zur Verantwortung gezogen worden ist, sondern im Gegenteil, wie Sie jetzt sagten, alle ihre Posten behielten.
Na gut, das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir haben also schon 1918 in Erfurt, insbesondere angestoßen von der USPD, eine Diskussion nach Kriegsschuld. Die haben wir schon. Und ausgemacht als Kriegsschuldige wird eben die Monarchie. Und das ist ein ganz wesentliches Argument, warum die Monarchie nicht weiter existieren konnte, weil sie Schuld hatte. Und in der Tat, sie hatte ja die Schuld an dem Krieg und auch an der Niederlage. Deshalb war sozusagen der Weg dann frei für eine Demokratie. Jetzt nehmen wir mal an, dieser Angriff auf der Monarchie nicht stattgefunden oder die wäre nicht so diskreditiert gewesen, dann wäre höchstwahrscheinlich die Auseinandersetzung zwischen Republik ja, Republik nein oder Monarchie wieder höchstwahrscheinlich doch noch härter ausgefallen, als es schon ausgefallen ist. Und die monarchistischen Kräfte hätten es wahrscheinlich sehr viel mehr Sagen in der neuen Gesellschaft gefunden.
Aber sie sind nicht verschwunden. Sie tauchen ja in verschiedenen konservativen Parteien und Strömungen wieder auf und haben auch Einfluss.
Na, natürlich, also zunächst mal sind sie natürlich ihr Schock. Das ist ja klar, 1918, eine andere Revolution, die Republik wird ausgerufen, der Kaiser geht nach Holland und die anderen Fürsten hier in Thüringen, die Fürstentümer, verlassen auch ihren Thron und überall werden Republiken ausgerufen. Das war natürlich erstmal ein Schock. Und der Schock, der sitzt relativ tief und dauerte doch eine gewisse Zeit, bis sich diese Gruppen, die Monarchisten, aber dann auch die ehemaligen honorierten Bürger der Stadt, die also das Stadtregiment geführt haben, bis die sich dann wieder gesammelt hatten. Und das war so etwa 2 Monate, so im Dezember 1918 bilden sie dann die ersten Parteien und dort sammelt sich dann schon wieder die Monarchisten, es sammeln sich Konservative, Nationalliberale, stellen schon ihre Programme auf und sind da dann schon wieder als politische Kraft aktiv, noch nicht so stark wie die Linke. Die Linke hat ja in der SPD, USPD über 50% der Stadtverordnetenmandate, nicht? Aber die Rechte kann langsam sozusagen wieder aufholen und im Jahre 1919 wird dann die Situation derart, dass dann die Rechte in Erfurt wieder stärker wird als die Linke.
Wie muss ich mir vorstellen, dieses Wirken der Parteien in dieser schwierigen Phase? Haben die über ihre Zeitung, über Propagandablätter, über Litfaßsäulen den Kontakt zu den Massen finden können oder haben die Massen zu den Parteien finden können? Und dann stelle ich mir immer vor, wie hat der einfache Drucker oder Metallarbeiter entscheiden können, ob ich deutschnational oder zum Zentrum gehe oder zur SPD?
Zunächst einmal waren ja die Parteiengründung neu. Wir hatten ja also im Kaiserreich solche politisch organisierten Parteien wie in der Weimarer Republik noch nicht. Außer die Sozialdemokratie, die war ja anstrengend organisiert mit dem Programm, mit dem Statut, mit Beiträgen. Das hatten wir ja auf der bürgerlichen Seite noch nicht. Da hatten wir sogenannte Wahlvereine, kann man sie eigentlich bezeichnen. Und die in der Regel nur aktiv wurden, wenn Wahlen anstanden. Aber jetzt gründen die Bürgerlichen sozusagen auch ein bisschen im Blick auf die Sozialdemokratie Parteien, die ständig präsent sind, die starke Mitgliederzahlen haben, die Mitgliedsbeiträge haben, die dadurch Gelder haben, die dann natürlich auch entsprechende Parteiprogramme finanzieren können, drucken können, die dann Einfluss in den Zeitungen nehmen. Dort drücken sie dann ihre Wahlforderungen ein, sodass über dieses Spektrum dann die Öffentlichkeit, wenn sie interessiert ist, genau wahrnehmen kann, wer steht für was in welcher Partei. Und das war sozusagen neu gegenüber dem Kaiserreich, dass hier also die Öffentlichkeit sehr viel stärker einbezogen werden konnte in die Parteidiskussion, in die Parteipropaganda. Und das läuft dann in der Weimarer Republik so weiter und findet dann nachher seinen Höhepunkt in der nationalsozialistischen Propaganda, die ja dann alles überzieht. Nicht? Also wie gesagt, aber 1918 fängt das hier an. Und das machen die bürgerlichen Parteien ganz zielgerichtet und mit dem entsprechenden Geld. Die haben ja also Unterstützung durch die Erfurter Unternehmer zum Beispiel. Ne?
Ja, ja. Fällt in diese Zeit auch rein bei den Bürgerlichen die Hinwendung zur Gleichberechtigung der Frau?
Naja, nee. Also die Gleichberechtigung der Frau, die steht ja schon 1918 fest. Als man sich entscheidet, nahe Wahlen für die Nationalversammlung durchzuführen, da ist es auch für die Bürgerlichen völlig klar, dass also auch die Frauen wählen werden, und das Wahlrecht war da also schon völlig eindeutig zum Frauenwahlrecht, und das wird auch von den bürgerlichen Parteien nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, sie nehmen sogar diese Idee auf und versuchen in ihren Wählerlisten, die ja zu jeder Wahl aufgestellt wird, in ihrer Wählerlisten Frauen mit einzubinden. Die sogenannten Quotenfrauen nannte man das früher. Jede Partei versuchte also wenigstens 2-3 Frauen auf die Wählerliste zu bringen, damit man auch dieses Wählerpotenzial abschöpfen könnte. Ne? Das ist ja klar, man hat ja jetzt plötzlich 50% mehr Wähler, das sind Frauen, also will man sie ja auch irgendwie ranziehen.
Was waren denn die wesentlichsten Differenzen der Parteien, oder wodurch unterschieden die sich denn in den wesentlichsten Punkten in den Parteiprogrammen?
Na, grundsätzlich ging es ja schon um die Frage, die ich ja vorhin schon formuliert habe, Monarchie oder Republik. Die war relativ schnell entschieden. Und dann ging es um die Frage, was für eine Republik? Wie sollte die Republik ausgestaltet werden? Wir haben die Linke, also die Linke, insbesondere die USPD, später dann die KPD. Die haben natürlich Rederepublik, russisches Vorbild. Das liegt natürlich bei den Bürgerlichen überhaupt nicht. Und für die war klar, wenn Republik, dann eine parlamentarische Republik, keine Parteienherrschaft, Koalition am besten, versuchen, einen gewissen politischen Ausgleich zu erreichen, um die Gesellschaft zu befrieden und um Risiken, dass es etwa nach links losgeht, Richtung Oktoberrevolution wie in Russland, dass man die von Anfang an dann dadurch erstmal abgedämmt hat. Und dann geht es natürlich, nachdem dann im Juni 1919 die Weimarer Verfassung in Weimar also verabschiedet wurde, dann geht es natürlich darum, wie gestalte ich jetzt diese Republik aus? Und kommt zu ganz heftigen Auseinandersetzungen auch in Erfurt. Immer wieder die Frage, wer hat welche Machtposition und wer kann von diesen Machtpositionen welche Politik betreiben. Das zieht sich dann durch die ganze Weimarer Republik.
Und darin sind also dann auch eingeschlossen Attentate, politische Morde, Liebknecht, Luxemburg, Rathenau und so. Die fallen also alle damit hinein.
Genau, diese Auseinandersetzung sind mal scharf, also scharf sind sie bis Ende 1923, dann flachtet etwas ab, weil ja dann die goldenen 20er Jahre, die innere Befriedung durch Wirtschaftsaufschwung, soziale Befriedung, das schwächt dann natürlich etwas ab, aber es bleibt immer diese Befürchtung der Bürgerlichen von der Rote Republik und immer die Befürchtungen der Linken vor eine Militärdiktatur oder vor eine rechte Diktatur. Und dieses Spannungsverhältnis, das bringt dann immer wieder solche Exzesse, solche politischen Morde, Straßenschlachten, Saalschlachten immer wieder nach sich, sodass die Weimarer Republik eben auch gekennzeichnet ist durch diese permanenten Auseinandersetzungen von links und von rechts.
Radio Frei Stadtgespräch.
Das war jetzt so der Blick auf die politische Schiene. Die wirtschaftliche Schiene war ja auch geprägt dadurch, dass es also nach dem Krieg erstmal, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Wirtschaft brach erstmal zusammen. dementsprechend auch die Versorgung der Bevölkerung und dementsprechend auch die Lebenssituation der Bürger hier in Erfurt. Da gibt es also verschiedene Dokumentationen, die Sie auch beschrieben haben, zur Lebenssituation, zur Preisentwicklung bei Lebensmitteln, bei Mieten. Wie ist das hier in Erfurt da gelaufen?
Ja, grundsätzlich muss ja die Kriegsschulden, die aufgelaufen waren, und es waren ja Milliarden, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Da hat man natürlich die Möglichkeit, der Staat nimmt die Druckpresse und verdoppelt oder verdreifacht die Geldumlaufmenge. Und je mehr er in der Geldumlaufmenge verdoppelt oder verdreifacht, umso eher kann er mit denen dadurch Mehreinnahmen natürlich Kriegsschulden bezahlen. Das führt zur Inflation. Das ist also dieser Trend, der etwa seit 1921 anhält und in die Hyperinflation 1923 mündet. Und diese Entwicklung retardiert natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen, nicht? Und in Erfurt, ich habe ja schon gesagt, muss die hohe Rüstungsindustrie zurückgefahren werden, Arbeitslosenunterstützung wird dann auch bezahlt. Andere Bereiche können zwar profitieren, aber hier bleibt ebenfalls die Situation makaber. Versorgungsprobleme können nicht gelöst werden. Ruhrgebiet zum Beispiel gehört nicht zum Reich. Fehlt Kohle im Winter, fehlt Kohle für die Industriegebiete oder Industriebetriebe. Hinzu kommt Spekulation. Immer wenn irgendwo Mangel ist, das war schon im Ersten Weltkrieg so, das setzt sich nach dem Ersten Weltkrieg fort, wird versucht zu spekulieren, dann werden die raren Produkte zu überhöhten Preisen angeboten. Es kommt zu Mieterhöhungen, weil die Wohnungsproblematik sich in Erfurt verschärft. Ein ganz wichtiger Punkt auch der sozialen Situation. Im Krieg werden keine Wohnungen gebaut. Aber Erfurt hat einen Zuzug von etwa 4.000 bis 5.000 Arbeitskräfte, die hier in die Erfurter Rüstungsindustrie eingestellt sind. Die bleiben natürlich zum großen Teil in der Stadt. Der Wohnungsbestand nimmt relativ ab, weil bestimmte Wohnungen nicht mehr vermietet werden. Die sind defekt, die sind nicht repariert worden. Dann kommen die Soldaten zurück. Mit Erfurt waren es über 4.000, die im Krieg waren, die zurückkehren. Das ist eine nächste Problematik, die sich hier verschärft. Wir haben in Erfurt eine sehr hohe Zahl an überbelegten Wohnungen. Also die färchen sich dann in kleinen Wohnungen zusammen. Dann, wie schon gesagt, die Versorgungsproblematik. Dann die ganzen Sozialsysteme, das Gesundheitswesen, das muss alles wieder sozusagen neu aufgebaut werden. Und das ist durch diese Kriegsentwicklung natürlich die geschädigt worden. Ne?
Und da gibt's natürlich auch die Randerscheinungen, Kriminalitätszuwach, Alkoholmissbrauch. Und es wird in Erfurt, glaube ich, auch eine Wucherpolizei eingerichtet, die also über bestimmte Preisentwicklungen soweit möglich da die Hand drauf hat und dagegen vorgeht.
Ja, das hat man schon im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurden sogenannte Preisprüfungsstellen eingerichtet. Die waren beim Regierungspräsidenten und bei der Stadt und beim Oberbürgermeister angesiedelt. Und die hatten eben die Aufgabe zu überprüfen, ob die Preise sich in dem Maße bewegen, wie von der Regierung vorgegeben. Und das wiederholt sich dann nach 1918. Ist ja klar, wenn Mangel, dann geht das Prinzip Angebot und Nachfrage, dann werden natürlich die Preise höher. Und das ist ein Versuch, der allerdings im Ersten Weltkrieg nicht gefruchtet hat und nach 1919 oder 18 fruchtet er auch nicht. Aber es ist einfach ein Versuch, die gröbsten Auswirkungen von Spekulationen wie Mietwucher wenigstens so ein bisschen zu dämpfen und dadurch die soziale Problematik so ein bisschen zu entspannen. Wie gesagt, ist nicht erfolgreich, aber es war auf alle Fälle erstmal ein Versuch wert, sagen wir mal so.
Also ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, die sozialen Spannungen entladen sich dann aber trotzdem in Erfurt, auch in verschiedenen Aktionen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen eingehen darauf. Da gab es einen Bürgerboykott, da gab es Generalstreiks. Die Eisenbahner haben sich da besonders hervorgetan.
Es ist eine Verzahnung von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Problemen. Und es geht bei diesen Auseinandersetzungen, die Sie jetzt zum Beispiel hier genannt haben, geht es eigentlich immer darum, wie wird die Weimarer Republik ausgestaltet? Wer hat welche Machtposition und welche Politik wird mit dieser Macht betrieben? Und wenn wir jetzt mal an die Auseinandersetzung nehmen, wie Sie hier schon sagten, Februar, März der Generalstreik der Arbeiter und die Abwehrstreik der Unternehmen. So ging es hier immer darum, zum Beispiel Betriebsräte ja, Betriebsräte nein. Das war zum Beispiel ein Punkt in diesen Auseinandersetzungen. Es geht immer da, wer hat einen Einfluss auf die Besetzung von bestimmten Positionen in Betrieben. Das zeigt sich zum Beispiel beim Eisenbahnerstreik, der im Juni 1919 dasteht. Da geht es eben darum, kann jetzt die Reichsbahndirektion einfach hier in der Erfurter Direktion, können die hier einfach Abteilungsleiter absetzen und neue einsetzen, und da sagt ein Teil der Belegschaft, nee, wir haben jetzt Demokratie, wir wollen wenigstens mit entscheiden, wer jetzt hier diese und jene Funktion übernimmt. Also es ist immer die Frage, wie wird die Republik und auch vor Ort, wie wird die ausgestaltet? Ne? Und das sind so diese wesentlichsten Antriebspunkte dieser Auseinandersetzungen. Und es geht dann immer wieder, wie ich vorhin schon sagte, darum, geht es mehr nach links, Richtung Räterepublik, oder geht es mehr nach rechts, Richtung Militärdiktatur, beziehungsweise rechte Diktatur. Da spiegelt sich in all diesen Auseinandersetzungen wieder und geht bis, wie ich vorhin schon sagte, geht bis Ende 1923.
Herr Dr. Moritz, für diese ganzen Bewegungen, also müssen ja auch immer Menschen da gewesen sein, bei den Eisenbahnern und bei anderen, die da vorangegangen sind. Und es waren ja in der Regel wahrscheinlich keine Ausgebildeten, also vielleicht beruflich Ausgebildete, aber keine studierten Leute. Es waren ja einfache Leute aus dem Volk, die sich da an die Spitze gestellt haben.
Naja, das kann man vielleicht bei einzelnen Sachen sagen, aber grundsätzlich haben hier die einzelnen Parteien die Führung. Also die KPD hat geschulte Leute, die in den Erfurter Betrieben gehen, die dort wiederum ein Klientel um sich sammeln, die sozusagen die Aktivisten sind, die dann also die Vorreiter bei solchen Bewegungen spielen. Dann haben wir die Gewerkschaften. Das sind ja auch Gewerkschaftsfunktionäre, die werden ja dafür bezahlt. Die arbeiten ja nicht an der Drehbank und machen arm, sondern das sind ja wirklich dann sozusagen Berufsfunktionäre oder, wie man dann in Russland immer sagte, Berufsrevolutionäre, die hier tätig sind. Und die haben dann schon sozusagen die Führung in solchen Auseinandersetzungen inne und können. Zum Beispiel die KPD kann dann relativ viele Arbeiter mobilisieren, gerade für solche Auseinandersetzungen. Bei der SPD ist das nicht der Fall. Die SPD beharrt ja immer auf dem legalen Weg. Die wollen ja also immer über Wahlen und dann über Gesetzesveränderungen, da wollen sie also die Gesellschaft verändern. Und da ist sozusagen diese Kampfbereitschaft, auf die Straße zu gehen, Streit zu machen, die ist dort relativ gering. Nee, aber bei der KPD ist es ziemlich, ziemlich evident. Und natürlich haben wir dann auf der anderen Seite die Bürgerlichen, die haben auch ihren Einfluss, die haben auch ihre Parteien, die haben vor allen Dingen einen großen Einfluss über die Vereine, die Kriegervereine, die Traditionsvereine, die Kulturvereine, Bildungsvereine. Dort können die zum Beispiel jetzt wieder Öffentlichkeitsarbeit machen, können Massen beeinflussen und ihr Potenzial dann mobilisieren. Und das zeigt sich dann immer bei Wahlen. Können sie relativ viele von ihren Mitgliedern oder Anhängern zu den Wahlurnen bringen. Also jetzt so eine spontane, von so einem einzelnen Arbeiter ausgehende Bewegung ist mir jedenfalls in dieser Zeit für Erfurt nicht bekannt. Es ist immer doch relativ organisiert schon durch die Parteien und Gewerkschaften.
Mit welchen Konsequenzen enden denn diese Auseinandersetzungen, die wir jetzt besprochen haben, also Generalstreik, Eisenbahnerstreik, Bürgerboykott, mit welchen Konsequenzen enden die für die Stadt selbst und auch für die einzelnen Parteien?
Na, erstmal enden sie mit einer ziemlich tiefen Spaltung der Stadtgesellschaft. Und diese tiefe Spaltung wird sich bis Ende der Weimarer Republik nicht ändern. Und das ist ein Grund dafür, dass die Weimarer Republik zugrunde geht. Es ist also ein großes Misstrauen auf beiden Seiten. Sie endet auch damit, dass sich Kräfte radikalisieren. Zum Beispiel die KPD entwickelt sich ja immer weiter zu einer relativ radikalen Partei, die gegen die Weimarer Verfassung steht. Und auf der Rechten kommen dann jetzt auch, ab 1922 mit der NSDAP zum Beispiel, kommt auch da eine Partei, die auf dem rechten Spektrum radikalisiert. Mhm. Ja, das sind eigentlich diese Ergebnisse. Tiefes Misstrauen, tiefe Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft. Und daran, aus dieser Radikalisierung von links und von rechts, daran zerbricht ja dann nachher die Weimarer Republik.